Ihr wisst, wo wir stehen geblieben sind in Markus Kapitel 12 in unserer Predigtreihe durch dieses Evangelium. Es ist die letzte Lebenswoche unseres Herrn auf Erden und Prüfungszeit im Tempel. Drei Fragen musste er sich stellen. Dies ist nun die dritte, zu der wir heute kommen. Und die Titel dieser Predigt lautet: Das Gebot, das über allen steht. Das Gebot, das über allen steht. Und so lasst uns gemeinsam als Gottes Wort, nicht Menschenwort, als Gottes Wort lesen, die Verse 28 bis 34. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht so, Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Ich möchte diese Predigt oder diesen Predigttext in zwei Teile teilen. Und heute werden wir uns mit dem ersten beschäftigen, nämlich dem Gebot über allen Teil 1, nämlich der Gottesliebe. Es ist als höchstes Gebot so umfassend und auch so wichtig, dass wir darüber im Detail sprechen, dass wir quasi heute dieses als ersten Teil betrachten werden und nächste Woche die Nächstenliebe und wie die beiden miteinander zu tun haben. Und wenn wir heute reden über das Gebot über allen Teil 1, nämlich Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken, ganzer Kraft, stecke ich in einem großen Problem. Es ist oft so als Prediger, dass man ja über Dinge predigt. Und man soll predigen, das sagt die Schrift, als Gottes Wort. Wer predige, wer lehrt, der lehre als, es als Gottes Wort. Dass man dennoch sich manchmal denkt, ich selber habe ja am allermeisten zu lernen. Und hier nun ist eine Predigt über ein Gebot, von dem ich bekennen muss, dass ich es zu keinem Zeitpunkt, nicht an einem Tag, nicht an einer Minute, nicht an einer Sekunde meines Lebens jemals gehalten hätte. Vollkommen und gänzlich. Ich habe einen Abglanz davon in meinem Leben erleben dürfen, aber gehalten, ganz gehalten, so wie es hier steht, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken, ganzer Kraft, habe ich Gott nie geliebt. Und ich glaube, kein Mensch, außer unserem Herrn Jesus Christus. Und das ist eine Herausforderung einerseits, aber zeigt auch, warum es so wichtig ist, dass wir uns über dieses Gebot unterhalten. Und ich möchte eine andere Textstelle als Einleitung in dieses Thema anführen. Und wenn ihr aufschlagen möchtet, könnt ihr das gerne tun, Matthäus 24. Dort spricht Jesus auf dem Ölberg über die Zeit, wann der Tempel zerstört werden wird, seine Wiederkunft und das Ende der Weltzeit. Das ist die Frage der Jünger, wann das sein wird, und er hält diese berühmte Ölbergrede. Und ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, auf wann diese Ölbergrede hinweist, sondern ich möchte auf einen Teil seiner Prophezeiung von dieser Zeit und was sie für Auswirkungen haben wird auf Menschen darauf eingehen. Und das ist Vers 12. In dieser Zeit, in dieser schrecklichen Zeit, sagt Jesus, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das, was da passiert, ist, Menschen leben in einer Welt, wo Gesetzlosigkeit herrscht. Das Gesetz Gottes wird nicht beachtet. Menschen verhalten sich irgendwie. Die Moral, die Gott in seinem Wort geoffenbart hat, spielt keine Rolle in dieser Welt mehr, zu dieser Zeit. Und das hat einen Effekt auf Menschen. etwas passiert mit dem Herzen von Menschen. Und Jesus sagt, das, was passiert ist, dass sie erkalten. Ihre Liebe wird kühl. Sie hört auf, warm zu sein. Sie verliert ihre Wärme. Ihr Herz wird hart. Und ich kann mir das gut vorstellen, weil ich glaube, wir leben in so einer Welt. Oder? Wir leben in so einer Welt. Wir alle erleben das, dass es schwer durchzukommen ist. Der Alltag ist unglaublich fordernd. Wir haben mit Menschen zu tun, die uns vielleicht übel wollen oder vielleicht nicht übel wollen, dennoch übel tun. Und in all diesem Gott zu lieben, Menschen zu lieben, zudem, wir sehen überall Sünde. Wir sind konfrontiert mit Sünde überall, die uns tausendfach entgegenschlägt. Wir haben tausend schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen und mit dieser Welt. Und das hat bestimmt auch einen Effekt auf unser Herz. Es ist ein hartes Leben, ein ständiger Kampf, in so einer Welt zu leben. Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, wie wir vorhin gelesen haben in Psalm 44, vielleicht auch, dass wir von Niederlage zu Niederlage eilen und fragen, Gott, wo bist du? All das mögen Gründe sein, warum dieser Prozess des Abkühlens der Liebe eintritt. Aber es zeigt eines deutlich. Wir, die wir in einer Zeit der Gesetzlosigkeit leben, müssen um warme Liebe ringen. Das fällt nicht vom Himmel. Wir müssen um warme Liebe ringen. Wenn wir nichts dagegen tun, wenn wir nicht tun, was das Buch der Sprüche sagt, achte auf dein Herz, mehr auf als alles andere, dann wird die Liebe erkalten in unserem Herzen, kühler werden. Bei vielen. Wir stehen in einem Kampf um heiße Liebe gegenüber unserem Nächsten und gegenüber Gott. Und die Bibel, die Schrift mahnt uns zu diesem Prinzip der Liebe in großen Worten. Lasst alles in Liebe geschehen, 1. Korinther 16, 14. Lasst alles in Liebe geschehen, alles. 1. Petrus 4, 8. Vor allem anderen, höher als alles andere, vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Innige Liebe, lasst euch nicht abkühlen. Offenbarung 3, 15. Prophezeit nämlich, was passiert, wo dieses weiterläuft. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, sondern lauwarm, und ich werde dich ausspucken. Und das soll uns nicht passieren. In aller Demut wollen wir uns heute diesem Text nähern, mit dem Bewusstsein, wir kämpfen um heiße Liebe, um innige Liebe zu unserem Herrn und zueinander. Und die Welt wird alles dafür tun und tut alles, dass diese Liebe abkühlt, uns in kühle Beziehungen steckt zu unserem Nächsten und zu unserem Gott. Also, das soll als Einleitung dienen in dieses Thema, wie bedeutsam es ist. Ja, wir können dieses Gebot vielleicht niemals perfekt halten, aber lasst uns darum ringen, um heiße Liebe, heiße Liebe. Bei diesem Predigttext, den wir heute betrachten, fällt eines zuallererst auf. Da ist ein Schriftgelehrter, der eine Frage stellt. Und es ist ja so, in den letzten Predigen habt ihr es mitbekommen, viele Menschen kommen zu Jesus ohne echte Fragen. Ohne echtes Interesse. Die stehen bei ihm als kritische Geister und kommen und sagen, ja, in welcher Autorität tust du das? Ne? Sag uns mal, in welcher Autorität tust du das? Oder sie kommen mit vorgespieltem Interesse, so hintenrum, so unauthentisch. Ja, wir wissen ja, dass du wahrhaftig bist, großer Meister. Ist es denn erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Oder sie kommen ohne echte Erwartung, irgendwas von Jesus zu lernen, sondern eigentlich ihm aufzuzeigen, was sie alles wissen. Wie die Sadduzäer im letzten Predigttext. Ja, bestimmt denn die Auferstehung? Ja? Überleg doch mal, Mose hat dies und dies und das gesagt. Was sagst denn du? Ohne echtes Interesse. Diese Leute wollten nicht durch Jesus ihr Leben verändern lassen. Diese Leute wollten nicht innerlich bewegt sein von ihm, auf ihn reagieren. Und ich frage dich, wenn du heute diese Predigt hörst, wie es bei dir ist. Bist du mit echtem Interesse hier? Und möchtest du bewegt werden von dem? Erwartest du, dass du heute reagierst auf diesen Text? Oder bist du ein Unbeteiligter, ein Kritiker, ein Erwartungsloser heute? Denn dieser Schriftgelehrte, der hatte was, was die anderen nicht hatten. Dieser Schriftgelehrte, das war ein Mann, der viel offener war als die ganzen Leute, die vorher zu ihm kamen. Der hatte gehört, dass Jesus den Sadduzäern gut geantwortet hatte, dass er mit Gottes Wort geantwortet hatte, das beeindruckte ihn als Schriftgelehrten. Aber was ihn wirklich auszeichnet, ist, er kommt zu Jesus mit echtem Interesse und mit einer echten Frage, die halt seine Zeit bewegt hat. Die Schriftgelehrten, das waren Leute, die in Rechtsstreitigkeiten oft richten mussten zwischen Gesetzen. Das eine Gesetz wurde gebrochen, vielleicht um ein anderes zu halten, und sie mussten sagen, was wiegt schwerer. Sie hatten viele solche Fragen, auch zum Beispiel, ob das mündliche Tradition der Alten wichtiger wiegt als die Tora oder die Zeremonialgesetze wichtiger als die Moralgesetze. Ich glaube, das war eine echte Frage, die er hatte. Und als Jesus ihnen die Antwort gibt, dann lesen wir was von ihm, was wir bei keinem anderen Leben lesen, aus den Fragen, die bisher kamen. Er reagiert positiv. Er sagt in Vers 32, recht so, Meister, recht so, Meister. Er reagiert. Und ich hoffe, dass du heute hier bist, um auf diesen Text zu reagieren. Sei die Predigt, wie sie will, aber dass du auf Jesus' Worte reagierst und sagst, ja, Jesus, ich antworte dir zu dem, was du sagst. Das sind deine Worte an mich und ich bin hier nicht als Unbeteiligter, sondern als Beteiligter. Denn in diesem, was wir heute lesen, offenbart Gott sein Herz, was ihm am meisten für unser Leben am Herzen liegt. Das höchste Gebot, das Oberste, seine oberste Priorität, sein großer Plan und Wunsch für unser Leben. Deswegen höre Israel und höre du auch als echter Hörer. Lass uns zuallererst noch einmal Jesus' Antwort auf die Frage des Schriftgelehrten lesen, welches das erste Gebot unter allen sei. Jesus antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft, dies ist das erste Gebot. Lass uns erstens fragen, und das ist der erste Punkt der Predigt, warum ist es das erste Gebot? Das größte Gebot, berichtet uns Matthäus, sagt Jesus. Das erste und größte Gebot, warum? Jesus zitiert hier die sogenannte Shema Israel aus 5. Mose 6 und die Juden hatten zu dieser Zeit diesen Text bereits in großen Ehren gehalten, beteten ihn morgens und abends. Und Jesus gibt ihnen dahingehend recht, dass er sagt, ja, dieser Text, der ist ein besonders ausgezeichneter Text, der ist tatsächlich kein gewöhnlicher Text unter all den besonderen Texten des Alten Testaments, sondern er nennt das größte Gebot. Aber warum ist es das erste Gebot? Warum ist es, wie er in Matthäus sagt, das höchste, oberste, größte Gebot? Der erste Grund, es ist das erste Gebot in Bezug auf die Zeit. Überleg einmal, bevor die Welt geschaffen war, als es nur die Engel gab, dann hatten diese Engel wahrscheinlich nicht das Gebot, wie du sollst nicht Ehe brechen, weil das nicht so funktioniert bei Engeln. Aber sie hatten das Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Dieses Gebot existierte dort bereits. Oder überleg mal, als Adam geschaffen wurde und Eva noch nicht da war, als es noch keine zwischenmenschliche Beziehung gab, die reguliert werden musste, auch da galt für ihn, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Es ist das erste Gebot überhaupt, das erste Gebot, seit es Geschöpfe gibt. Der Plan Gottes für die Schöpfung von Geschöpfen ist, ihn zu lieben. Zweitens ist es auch das erste und größte Gebot in Bezug auf den Umfang, denn bei diesem Gebot haben wir nicht einfach nur, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, sondern wir haben eine Qualifikation, einen Umfang mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken, ganzer Kraft. Gott betont, das ist was, was nicht halbherzig geht. Das ist was, was nicht halbherzig geht. Mit weniger gebe ich mir nicht zufrieden, sagt Gott. Ein großer Denker ist mir nicht genug, ein Enthusiast ist mir nicht genug, ein hart abrackernder Arbeiter, der mit ganzer Kraft für mich arbeitet, ist mir nicht genug, sondern ich will, dass du mich liebst mit allen diesen Dingen, mit deinem ganzen Sein. Und drittens ist es das erste und größte Gebot auch in Bezug auf seine Stellung im Gesetz. In Matthäus 22, 40 sagt Jesus, an diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Jetzt stell dir mal vor, wie die Propheten hängen an diesem Gebot. Vielleicht so wie so ein Mobile. Über unserem Wickeltisch hängt ein Mobile. Da stellst du vor, die ganzen Federn, die da hängen, das sind Propheten, die da dranhängen, die Dinge sagen. Und Gebote, die da dranhängen, die auch wichtige Dinge sagen. Und die alle hängen an einer Schnur. An einer Schnur aus zwei Strängen. Und an dieser Schnur hängt alles. Wenn diese Schnur gekappt würde, sagt Jesus, fällt alles zu Boden, fällt alles in Finsternis, verdirbt alles, hängt nicht mehr, tut nicht mehr, was es soll. An diesem Gebot hängt alles. Es gibt so eine schöne Geschichte von Christoph von Schmid, wo ein Junge bei seinem Onkel ist und der Onkel schreibt ihm auf ein Wachstäfelchen, wie viel Geld er ihm schenken will und er schenkt ihm 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 und immer noch mehr Nullen, immer noch mehr Nullen. Und der Junge sagt, egal wie viele Nullen du noch da dranhängst, das alles zählt ja nichts. Du musst eine Eins davor setzen. Ja? Und die Eins vor diesen ganzen Nullen, die ihn überhaupt erst Wert gibt, das ist dieses Gebot, an dem all das hängt. Ohne Liebe zu Gott und Menschen ist all das nichts. 1. Korinther 13 ist ja das große Kapitel über die Liebe. Und am Anfang von diesem Kapitel wird ein Mensch beschrieben, der ganz viele tolle Dinge tut, ohne Liebe. Das ist ein Wahnsinnsmensch. Lies dir das mal durch, vielleicht zu Hause, wenn du nochmal über die Predigt nachdenkst. Das ist ein Mensch, der großen Glauben hat, der kunstvoll reden kann, mit Engelszungen, der ganz viel weiß, Wissen anhäuft und Bücher liest zuhauf, der Glauben hat, der Engagement hat, der sich abrackert für andere Menschen bis zu dem Punkt, dass sein Körper draufgeht. Aber die Bibel sagt, ist alles nichts, null, ist alles null, denn die Eins davor fehlt. Das erste größte Gebot hat er nicht gehalten und dadurch ist alles nichtig. So wichtig ist dieses Gebot, deswegen ist es das erste und größte. Ohne dieses ist alles nichts. An ihm hängt alles, von ihm hängt alles ab. Nun haben wir die Frage versucht zu beantworten, warum ist es das erste Gebot, das größte Gebot? Was ist seine Bedeutung? Lass uns als zweites fragen, was bedeutet es eigentlich, Gott zu lieben? Und hier möchte ich ein bisschen vom Predigttext weggehen zu einer anderen Textstelle und ich bitte euch gleich, sie mit mir aufzuschlagen. Weil ich wirklich möchte, dass wir versuchen zu ergründen, was heißt es eigentlich, wenn Gott möchte, dass ich ihn liebe? Wie sieht das aus? Wie sieht Liebe zu einem Gott aus? Und es erschüttert mein Herz, wenn ich 1. Korinther 13 lese und mir vorstelle, was man alles tun kann ohne Liebe. Was man alles tun kann, was man für ein Leben leben kann, zu dem Gott sagt, das ist null. Es ist wirklich, wirklich erschütternd. Lass uns gemeinsam eine Geschichte lesen, die, das glaube ich fest, zu beantworten versucht, was Liebe ist zu Gott. Schlag bitte mit mir auf Lukas Kapitel 10. Ich möchte mit euch die Verse 38 bis 42 lesen. Also wir sind jetzt beim Punkt 2, was bedeutet es, Gott zu lieben? Lasst uns das betrachten. Lukas 10, Verse 38 bis 42. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ist eine bemerkenswerte Geschichte. Und am bemerkenswertesten ist der Kontext. Denn Lukas ist ein Evangelist, der seine Geschichten nicht streng chronologisch, also zeitlich geordnet aneinanderreiht, sondern der oftmals Dinge, die das gleiche Thema haben, zusammenpackt. Zum Beispiel Gleichnis über verlorene Dinge, verlorene Groschen, verlorene Söhne, verlorene Schafe. Auch diese Geschichte, meinen viele Ausleger, ist thematisch zusammengestellt, nicht unbedingt chronologisch. Sie hat nämlich ein gemeinsames Thema mit den anderen Dingen in Kapitel 10. Und was das ist, vielleicht könnt ihr so ein bisschen mitblättern in euren Bibeln, ich lese jetzt nicht alles, aber dass ihr einen groben Überblick kriegt, was ist der Kontext, der thematische Kontext dieser Maria- und Martha-Geschichte. Dann seht ihr, Anfang Kapitel 10, Jesus sendet 70 Jünger aus zum Evangelisieren. Und in Versen 5 bis 6 verheißt er ihnen Folgendes. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Die Jünger kehren von der Missionsreise zurück. Und sie freuen sich, dass die Dämonen ihnen untertan sind. Und in Vers 23 weist Jesus sie so ein Stück weit zurecht und sagt ihnen, sie sollen sich lieber freuen, dass ihre Namen im Himmel geschrieben sind. Und dann sagt er in Vers 23, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Darüber solltet ihr euch freuen, sagt Jesus, über das, was ihr seht, nämlich mich. Und daran anschließend, ab Vers 25, tritt ein Gesetzeslehrer auf, der fragt Jesus: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und da spricht Jesus zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus antwortet mit dem berühmten Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ein Samariter findet einen verletzten Juden am Wegesrand, verarztet ihn großzügig mit Öl und Wein, ja, das war besonders großzügig. Der bringt ihn in eine Herberge und bezahlt alle Ausgaben für ihn. Und Jesus sagt: Das ist dein Nächster, und so sieht Nächstenliebe aus. Das ist der Kontext von unserer Maria und Martha-Stelle. Und jetzt fragst du dich: Was hat Maria und Martha, diese kurze Geschichte da in Jesu Haus, mit diesem ganzen anderen zu tun? Was hat das damit zu tun mit der Frage, was heißt es, Gott zu lieben? Erinnerst du dich an die Worte, die Jesus zu seinen Jüngern jetzt sagte: Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht, Friede sei diesem Haus, und euer Friede wird dort einkehren. Nun, das eklatante Beispiel, das wir hier haben, ist, Jesus selbst kehrt in ein Haus ein und Friede kehrt nicht ein. Das Gegenteil von Friede kehrt ein. Martha hat keinen Frieden mit diesem Jesus. Das Gegenteil ist bei ihr der Fall. Jesus kommt und Unfriede zieht ein, Frust zieht ein, große Irritation zieht ein. Sie ist frustriert mit Jesus, sie ist frustriert mit ihrer Schwester, und dabei will sie doch nur helfen. Sie reibt sich auf und macht und tut, und kein Friede kehrt ein. Warum? Warum ist das so? Ich glaube, die Antwort, die das Lukas-Evangelium uns durch diese thematische Zusammenstellung gibt, ist folgende. Sie behandelt Jesus genauso wie der barmherzige Samariter den verletzten Juden, oder? Das ist genau die Geschichte davor. Sie geht und sie scheut keine Kosten und Mühen. Sie schuftet für ihn, gibt alles für ihn. Sie ruht nicht, sie rastet nicht. Sie lebt Nächstenliebe, aller barmherziger Samariter. Aber, und das ist wichtig, sie lebt nicht Gottesliebe. Und in dieser Gefahr stehen wir alle, in der Martha-Falle zu landen. Denn Gott kann man nicht lieben wie Menschen, weil Gott nichts braucht. Verletzte Juden brauchen einen barmherzigen Samariter, Jesus braucht keinen barmherzigen Samariter. Und wenn ich den Anfang von 1. Korinther 13 lese, wo ich vorhin erzählt habe, der mit Engelszungen spricht und seinen Leib hingibt und all diese Dinge tut, keine Liebe hat und alles nichts ist, dann lese ich davon einen Menschen, der in diese Martha-Falle getappt sein könnte. Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen sind zwei Paar Schuhe. Martha wollte Jesus barmherziger Samariter sein, ihm helfen, seinen Mangel, und sagt: Mensch, warum dient denn hier nicht die Maria mit? Sie sagt zu ihm: Herr, sie machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung und sagt: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass meine Schwester mich allein dienen lässt? Aber so liebt man eben Menschen, so liebt man nicht Gott. Gott zu lieben ist anders als Menschen zu lieben. Das ist, meine ich, der große Punkt dieser Geschichte. Es ist eine Kontrastgeschichte zum barmherzigen Samariter. Wie liebt man Gott? Verse 41 und 42. Eins ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt. Maria wählte das ein und einzige, was Jesus gut nennt, was ihn als Gott zufriedenstellte. Sie liebte ihn mit jener Art von Liebe, mit der man Gott lieben muss. Und welche ist das? Sie setzte sich zu Jesu Füßen und sie zehrte von ihm. Sie hörte einfach auf sein Wort. Und stell dir das mal beim barmherzigen Samariter vor. Ja, der barmherzige Samariter sieht den verletzten Juden, setzt sich neben ihn und sagt: Oh, ich liebe dich so. Und setzt sich neben ihn, guckt ihn an, hört ihm zu, wie er stöhnt. Da würden wir sagen, so liebt man keinen Menschen. Man liebt nicht einen Menschen, indem man einfach zu ihm geht und sich hinsetzt und nichts, ja, einfach gar nichts tut von ihm und zehrt von ihm noch und sagt: Da kannst du mir nicht was erzählen, was Schönes oder so, ja? Also, das wäre Wahnsinn. So liebt man Menschen, aber so liebt man nicht Gott. So liebt man Gott, aber nicht Menschen. Sie gab Jesus nichts, sie zehrte von ihm. Sie bot Jesus nichts an, sondern sie nahm von ihm. Sie begehrte von ihm, er begehrte nichts von ihr. Nehmen, zehren, aussaugen regelrecht. Das ist nicht, wie man Menschen liebt. Das ist aber, wie man Gott liebt. Das ist das, was uns Maria und Martha zeigen. Er bereitet ihr einen Tisch. Er überschüttet ihr Haupt mit Öl. Und sie steht in einer Linie mit diesen Königen und Propheten, von denen Jesus zu seinen Jüngern sprach, die sich freuten, ihn zu sehen. Nicht Dämonen austreiben, nicht Zeichen und Wunder, sondern die sich wünschten, ihn zu sehen. Das war meine Freude und das war Marias Freude. Wie diese Könige und Propheten nur Jesus sehen, nur bei Jesus sitzen, von ihm zehren, ihn genießen, an ihm erfreuen. Und ich glaube, Lukas hat die Verse 25 bis 42 sich als eine Einheit gedacht. Zwei anschauliche Geschichten zum Doppelgebot der Liebe. Wie liebt man Menschen und wie liebt man Gott? Wie liebt man Menschen, indem man ihnen gibt, ihnen dient und sein eigenes Verlangen verleugnet? Und wie liebt man Gott? Indem man von ihm nimmt, ihn begehrt, und zwar wie ein Dürstender den Wasserquell und sein Verlangen an ihm stillt. Ihn zehrt, auszehrt. Die Liebe zu Gott ist ein Begehren von ihm, ein Erfreuen an ihm. Und warum ist das so wichtig? Nun, weil das erste Gebot eben nicht ist, behandle Gott liebevoll. Sondern es ist, liebe ihn. Und damit müssen wir uns konfrontieren lassen. Nicht behandle Gott liebevoll, sondern liebe ihn. Liebe ihn, begehre ihn, wie Maria ihn begehrte, wie diese Könige und Propheten ihn begehrten. Nicht zu sehen Dämonen, nicht Zeichen und Wunder, nicht all dies, sondern ihn begehren, wirklich begehren und sich an ihm erfreuen. Es ist schwierig, Liebe mit Worten zu beschreiben. Wirklich schwierig. Und ich glaube, dass ihr trotzdem versteht, was ich meine. Denn das, was Liebe ist, auch diese Agape-Liebe, von der Jesus spricht, das ist was, was wir Menschen trotz aller Sünde in uns tragen. Ich habe mir mal den kleinen Schlenker in der Predigtvorbereitung gönnt, weil ich das schon mal gemacht habe. Und ich habe mal die deutschen Charts angeguckt, Top 5 Plätze, ob es dort ein Liebeslied gibt. Und Platz Nummer 1 ist ein Liebeslied. Und in aller Sünde schimmert trotzdem das durch, was Liebe ist, durch diese Zeilen. Und das finde ich beeindruckend. Und das zeigt, dass wir, glaube ich, alle ein Gefühl dafür haben, was es bedeutet, Gott zu lieben. Hört mal zu. Ja, Baby, ich glaube, ohne dich komme ich nicht klar. Ich bin nicht nüchtern. Nüchtern bin ich nicht einmal. Und ich fliege dich an. Ich glaube, ich habe keine Wahl. Wow. Ganz, ganz tiefes Verständnis von dem, was Liebe ist. Vollkommen verdreht und verworren natürlich, aber viel von dem, was Liebe ist. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, lieben wir Gott so wie Maria? Oder eben wie Martha und missverstehen, wie man Gott liebt? Machen Gott zu einem Menschen, für den wir viel tun, aber den wir nicht begehren, nicht genug, um uns zu ihm zu setzen? Lieben wir ihn wie ein Hungriger das Brot und wie ein Dürstender das Wasser? Ist unser Reden, Studieren, unser Dienen, Leib hingeben, Gehorchen, Glauben, all diese Dinge, von denen 1. Korinther 13 spricht, Ausfluss und Reaktion auf diese Liebe? Und wenn nicht, dann müssen wir heute Jesus antworten und müssen ihn bitten, Herr, lass unsere Liebe nicht erkalten, sondern wärme unsere Liebe, wärme uns, schenk uns ein Herz, das für dich in Liebe entbrennt. Das ist das erste und größte Gebot, Gott zu lieben. Das wollten wir in diesem zweiten Punkt klären. Was heißt es, Gott zu lieben, anhand der Maria- und Martha-Geschichte? Jetzt lasst uns drittens zurückkehren zu Markus und fragen, warum belässt Gott es nicht einfach bei dem einfachen Gebot, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben? Das wäre ja eigentlich genug. Warum noch diese Hinzufügung mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft? Was soll das? Was möchte uns Gott damit sagen? Nun, es ist eine vierfache Wiederholung, wo es zahlreiche Interpretationen gibt. Vielleicht hat der Mensch vier Teile, ein Herz, eine Seele und ein Denken und eine Kraft. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt der Schrift. Der Punkt der Schrift ist, dass der Mensch zwei Teile hat, nämlich Körper und Geist. Aber was soll diese vierfache Wiederholung? Nun, zum einen ist diese vierfache Wiederholung eine Erinnerung, dass unser ganzes Wesen, alle Teile, die wir haben, unser Nachdenken, unser kräftiges Tun, unser Herz, alles geschaffen ist zu einem einzigen Zweck, Gott zu lieben. Und solange sie diesen Zweck nicht erfüllen, tun sie nicht, wozu sie geschaffen sind. Das ist ihre natürliche Erfüllung. Denken, dass wirklich am Ende angekommen ist, ist Denken, das sich an Gott erfreut. Dass Gott liebt mit Denken. Ein Herz, das noch nicht Gott voll liebt, das ist noch nicht so, wie ein Herz sein sollte. Und so weiter und so fort. Zweitens ist diese vierfache Wiederholung natürlich auch eine Prüfung, eine gute Prüfung für unser Leben, wo wir uns fragen können, liebe ich Gott mit meinem ganzen Herzen? Meinem Wollen, mit meinen Gefühlen? Liebe ich ihn herzlich? Liebe ich ihn mit meinem Denken? Liebe ich ihn mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Leben und mit all meiner Kraft? Das ist eine gute Prüfungsfrage. Aber drittens zeigt uns die vierfache Wiederholung, dass die Liebe zu Gott über der Liebe zum Menschen steht. Denn das ist ja das zweite Doppelgebot der Liebe. Und das ist ein wichtiger Punkt. Menschen, sagt Jesus, muss ich nur lieben wie mich selbst. Und darf ich nur lieben wie mich selbst. Da ist ein Maß gegeben. Liebe einen Menschen und lege das Maß an der Eigenliebe. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Menschen muss und darf ich nicht mit allem lieben, was ich bin. Nicht so wie Gott. Und das ist wichtig, weil natürlich Menschen uns sehr, sehr am Herzen liegen. Meine Kinder liegen mir am Herzen, meine Frau liegt mir am Herzen. Aber ich muss stets darauf achten, dass ich sie nicht liebe mit ganzem Herzen, mit meinem ganzen Denken, mit meiner ganzen Seele und mit meiner ganzen Kraft, sondern Gott allein. Denn niemand kann zwei Herren dienen. Er wird den einen lieben und den anderen hassen, oder? Das sagt Jesus in Matthäus 5. Deswegen, Gott muss unsere ungeteilte Priorität sein, die Nummer eins in unserem Leben. Wer einen anderen Menschen mehr liebt als Jesus, ist seiner nicht wert, sondern ein Götzendiener. Menschen muss man mit gesundem Maß lieben, auch unsere Kinder, auch unsere Ehemänner, Ehefrauen, unsere Familie müssen wir mit einem gesunden Maß lieben. Nicht zu viel, auch nicht zu wenig, so wie uns selbst. Gott aber ohne Maß und immer, immer mehr. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt dieser vier Wiederholungen. Gott muss die Priorität sein, über allen anderen. Ich habe ja auch gesagt, diese vier Dinge sind eine Prüfung für uns. Lasst uns kurz diese Prüfung auf uns anwenden. Gott mit ganzem Herzen lieben, trifft das auf dich zu, trifft das auf mich zu, frage ich mich auch. Liebe ich ihn herzlich? Jakobus schreibt von Christen, die angesichts von armen Gottesdienstbesuchern sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihre ganze Lage lässt sie kalt, ja? Lässt sie kalt. Die lieben diese Leute nicht herzlich. Und die Frage ist, wie lieben wir Gott, ja? Lieben wir Gott mit Worten oder lieben wir Gott von Herzen, herzlich, bewegt von seiner Herrlichkeit, wie Maria? Leben wir Gott mit ganzer Seele? Das griechische Wort Psyche heißt Seele, aber auch Leben. Man könnte also auch übersetzen mit ganzem Leben. Mit allem, was wir besitzen, sind wir bereit, es zu opfern für ihn. Haus, Arbeit, Heimat, Freiheit, Familie, Hobbys. Lieben wir ihn mit ganzer Seele? Lieben wir Gott mit ganzem Denken? Hier habe ich das Gefühl, hinken wirklich viele Menschen in der Moderne auf zwei Beinen. Mit dem Herz wollen sie irgendwie Christ sein und mit ihrem Kopf stecken sie fest in der Welt, wollen Moral und Verhalten von Jehova bestimmen lassen, aber ihr Denken, ihre ganze Weltanschauung von der Tagesschau. Und die Bibel sagt ganz deutlich, unser Denken hat ein Knie, das es beugen muss. Wir müssen jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Jesu Christi und wir sollen Jäger von solchen Gedanken sein, Gedankenjäger. Von Gedanken, die noch nicht unter diesem Gehorsam sind. Ein christliches Weltbild zu haben, ist keine Option für besonders philosophisch interessierte Christen, sondern wir müssen Gott mit unserem ganzen Denken lieben. Und das gilt auch gerade für die Erziehung unserer Kinder, was wir ihnen weitergeben. Und schließlich letztens, lieben wir Gott mit ganzer Kraft. Und hier sind wir jetzt beim Tun angelangt. Maria saß zu Füßen von Jesus, passiv, ruhend und ihn genießend, aber da hörte sie ja nicht auf. Am Ende des Evangeliums finden wir sie wieder. Da liegt sie auf dem Boden und reibt Jesu Füße mit Öl ein und ihren Haaren. Sie gab sich ganz dem Zuhören hin, aber sie gab sich auch ganz dem Dienen hin. Das war für sie kein Widerspruch. Was auch immer wir tun im Namen des Herrn, wir sollen es mit ganzer Kraft tun. Nicht halb studieren, nicht halb die Bibel lesen, nicht halb beten, nicht halb gehorchen, nicht halb Ehemann oder Ehefrau sein und auch nicht halb Kind sein, sondern ganz und gar um Gottes Willen. Gott ist es wert, dass jede Faser sich unseres Lebens quasi für ihn spannt und dass wir ein Soldatenleben leben. Das ist ja ein Vergleich, den Paulus bringt in Timotheus. Lebt wie ein Soldat, mit ganzer Kraft, nicht in die Geschäfte des Alltäglichen verwickelt, sondern ganzer Kraft für den Herrn. Nun haben wir betrachtet, was diese Ergänzung, dieser Umfang des Gebotes für uns zu bedeuten hat und was wir daraus mitnehmen können. Wir sollen Gott lieben, mit all diesen Dingen, das heißt mehr als jeden Menschen und mit all unserem Sein, mit unserem Denken, mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Herzen und mit unserer ganzen Kraft. Und jetzt sind wir wieder beim Schriftgelehrten und kehren zu ihm zurück. Dieser Schriftgelehrte tat etwas und das wollen wir auch tun. Er antwortete Jesus. Er hörte das, was Jesus sagte, so wie du heute hörst. Und er antwortete. Und seine Antwort war: Recht so, Meister, es ist in Wahrheit so, wie du sagst. Es gab aber auch andere, von denen lesen wir auch in Vers 34. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Da waren andere, die nicht mehr antworten wollten. Die hatten Angst, noch mehr von diesem Jesus zu hören. Noch mehr Fragen, die ihr Herz erforschen. Noch mehr Dinge, wo sie darauf reagieren sollten, das wollten sie nicht, sondern sie gingen einfach weg. Das war ihre Reaktion, das war ihre Antwort. Einfach weggehen, nichts sagen. Vielleicht mit zuckenden Schultern, vielleicht mit schüttelnden Köpfen, wir wissen es nicht. Leute, die gesagt haben, das möchte ich mir nicht antun. Und so gibt es auch viele Leute heute, die von diesem Gebot in einer ganz krassen Art und Weise überführt werden, weil sie sagen, ich will Gott gar nicht lieben. Ich will Gott nicht lieben. Es ist überhaupt nichts, was ich begehre. Dieses ganze Maria-Gedöns, das ist nicht meins. Ich will das nicht. Ich liebe Gott nicht und ich möchte es auch nicht. Ich möchte mein religiöses Leben, wie ich will, oder überhaupt ein religiöses Leben ganz und gar ablehnen. Aber sei dir bewusst, wenn du eines Tages verdammt stehen wirst vor Gott, dann nicht, weil du nicht gebetet hast oder nicht, weil du nicht im Gottesdienst warst oder weil du die Bibel noch nicht ganz durchgelesen hast und du wirst verdammt stehen vor ihm, weil du die größte Liebe deines Lebens abgelehnt hast. Das Begehrenswerteste der ganzen Welt nicht begehrt hast. Aber dann wird es zu spät sein. Und ich hoffe, das ärgert dich, wenn du mit den Schultern zuckst und sagst, das möchte ich eigentlich nicht. Das ist für die Menschen, die versucht sind, einfach wegzugehen, wie diese anderen, sich nicht mehr getrauen, sich dem auseinanderzusetzen, nicht weiter Fragen stellen. Den Marias unter uns sei gesagt, dieses Gebot ist eine große Freude für dich. Gott, das zu lieben, was du sowieso liebst, was könnte einfacher sein? Gott will am allermeisten, dass du einfach das tust, was du sowieso begehrst, nämlich ihn zu lieben. Das Größte und Wichtigste, was Gott von uns Menschen fordert, ist, dass wir ihn begehren. Und welches Gebot ist schöner für einen Verliebten, schöner für eine Maria? Deswegen freue dich, wenn du ihn liebst, dass er allein deine Liebe will. Als ich jung verlobt war mit Kathleen, habe ich mir zu ihrem Geburtstag einen großen Kopf gemacht, was ich ihr geben kann zum Geburtstag. Und ich habe was ganz Ausgefallenes gefunden. Ich habe 50 Mark genommen, das war viel Geld damals für mich. Bin zu einem Mittelaltermarkt gegangen und habe ihr ein blaues Kleid gekauft, was sie einmal in ihrem Leben getragen hat. Danach landete es in der Verkleidungskiste unserer Kinder und wurde nie wieder angeguckt von ihr. Aber wie schön wäre es gewesen, wenn ich sie gefragt hätte und sie gesagt hätte, das ist, was ich am meisten von dir begehre, ist nicht ein Kleid vom Mittelaltermarkt, sondern ich begehre am meisten von dir, dass du mich einfach liebst. Hätte ich gesagt, das ist ja super. Also das ist das Allertollste. Nichts einfacher als das. Das tue ich doch sowieso am allerliebsten. Das ist das Allerschönste, was ich mir vorstellen kann. Dich zu lieben, wunderbar. Gott will nicht Martha, auch wenn er Martha, glaube ich, angenommen hat, aber ihren Dienst, das will er nicht. Das ist nicht das eine gute Teil. Er will uns genießend, liebend, sitzend und tuend, aber liebend und begehrend. Das will er von uns. Ja, und was ist mit den Marthas drittens, also die mit den zuckenden Schultern, die Marias unter uns, was ist mit den Marthas? Denen muss gesagt sein, überprüfe dein Leben für Jesus und deine Liebe zu ihm. Eine Martha sagt wahrscheinlich ganz schnell, aber ich tue doch dies und das. Ich mache doch ganz viel. Warum tun die anderen nicht genauso viel mit? Aber die Frage ist nicht, was tust du alles, sondern wo ist deine Liebe? Sei nicht zufrieden, sondern renn zu Jesus, wenn du merkst, Bibel lesen, beten, Gemeinde und Spenden und was auch alles zum Leben mit Gott dazugehört. Das tue ich ohne Begehr. Das Begehren fehlt, die Liebe fehlt, die Eins vor diesen Nullen fehlt. Denn das ist keine blumige Rede, keine Nebensache oder irgendwie ein Extra für reife Christen, sondern das ist das, was das Buch der Sprüche meint. Mehr als auf alles andere achte auf dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wenn dort keine Liebe zu Gott drin ist, dann ist das Leben nicht vorhanden. Achte auf dein Herz und wenn du merkst, dort wird es kalt, vielleicht weil die Welt so eine schlimme Welt ist, vielleicht aus anderen Gründen, dann flehe ihn an um Liebe. Jesus wies die Pharisäer einmal zurecht und er sagte, dass sie das Wichtigste im Gesetz vernachlässigen. Und hier ist das Wichtigste im Gesetz. Martha diente Jesus mit Minze und Kümmel, aber nicht mit dem Wichtigsten, mit herzlicher, lebenserfüllender und auch kraftvoll tätiger Liebe. An diesem Gebot hängt alles. Lasst mich mit diesem Gedanken schließen. Es ist wichtig, dass wir nicht erkalten in dieser Welt. Das war ja die Einleitung. In einer Welt, wo Gesetzlosigkeit vorherrscht, wird die Liebe in vielen erkalten. Und wir müssen ringen darum, mit warmer Liebe vor Gott zu treten und uns gegenseitig zu lieben. Kein Mensch von uns hat dieses Gebot je gehalten. Der Einzige, der es gehalten hat, war Jesus Christus. Und Gott verspricht uns nicht nur Vergebung, wenn wir an ihn glauben. Vergebung, dass wir dieses Gebot nie gehalten haben, sondern auch ein neues Herz, das uns zur Liebe zu ihm überhaupt erst fähig macht. Lasst mich schließen mit einem wunderschönen Lied, das auch in unserem Liederbuch ist. Und vielleicht müssen wir auch diese Lieder mehr zurückgewinnen als Gebete, die wir beten in unserer eigenen stillen Zeit. Das ist eines meiner Lieblingslieder. Und es geht in der ersten Strophe wie folgt. Jesu, meines Lebens Leben. Jesu, meines Todes Tod, der du dich für mich gegeben in die tiefste Seelennot, in das äußerste Verderben, nur, dass ich nicht möchte sterben. Tausend, tausendmal sei dir, liebste Jesus, Dank dafür. Lass uns Gott mit warmem Herzen lieben, mit allem, was wir haben. Amen. Lass uns eine Zeit der Stille nehmen, wo wir vor Gott bringen, was uns bewegt, und dann schließe ich noch im Gebet ab.